Also eigentlich gibt es ja auf der ganzen Welt Litfaßsäulen. Mehr das so verteilen in die anderen Städte, Länder, dass Berlin, dass die Leute nach Berlin kommen sollen. Ich esse auch unheimlich gerne Döner und egal wo ich in Berlin, an welchen Ecken ich bin, ich finde irgendwie immer einen richtig guten Döner.
Berliner Leben, eine neue Folge mit Felix
und Flo.
Wir freuen uns heute, dass Franziska Mauers da ist von Ilk.
Hallo.
Herzlich willkommen im Podcast.
Hallihallo.
Danke, ich freue mich.
Wir müssen als erstes erstmal klären deinen Namen, weil ich kenne dich ja nicht als Franziska. Übrigens sind wir heute drei Fs hier am Tisch.
Stimmt.
Wir sind Flo, Felix und Franzi, weil ich kenne dich nämlich als Franzi nur. Und zwar Franzi von der Litfaßsäule. Ich kenne dich ja auch nicht von Franzi von Ilk, sondern Franzi von der Litfaßsäule.
Das stimmt.
Dürfen wir dich Franzi nennen?
Ja, bitte. Ich liebe Franzi. Franziska hat immer der Lehrer gesagt, wenn er böse auf mich war, wenn ich zu viel gequatscht habe.
Na denn, wenn ich nachher Franziska sage, dann weißt du, was
Franziska.
Sache ist. Und sag doch mal irgendwie Franzi von der Litfaßsäule ist ja ein Name, den du geprägt hast. Was hat er damit auf sich und warum arbeitest du aber bei Ilk?
Ich habe gelernt in der Hotellerie.
Was hast du gelernt? Was dort?
Hotelfachfrau. Ich habe meine Ausbildung mit 16 angefangen. Ich bin eine Realschulabgängerin. Schule war nie so mein Ding. Und habe dann meine Ausbildung mit 16 gemacht im Hotel. Habe dann dort gearbeitet. Dann kam Corona. Und dann habe ich nach einem neuen Job gesucht und bin irgendwie durch einen Glücksfall zu den Litfaßsäulen gekommen. Habe da erstmal im Background gearbeitet.
Wie kommt man denn durch einen Zufall zu den Litfaßsäulen? Also hast du gesucht nach, ich möchte bei der Litfaßsäule arbeiten?
Also es war so ganz klassisch. Ich habe über Stepstone und Job, was auch immer suchen, was gesucht als Empfangsdame. Erstmal eigentlich ganz entspannt auf 20-Stunden-Basis, weil ich auch zwei kleine Kinder habe. Und dann bin ich zu den Litfaßsäulen irgendwie gekommen. Ich dachte mir, cool, Litfaßsäule kenne ich durch meine Kindheit. Warum nicht? Stelle ich mich mal vor und gehe dahin.
Da haben wir schon was gemeinsam. Das hatte ich Felix vorher schon erzählt. Ich wollte als Kind immer Plakatkleber werden.
Ach.
Und fand das immer total toll, wie da jede Woche die Plakatkleber wieder neue Plakate aufgeklebt haben. Aber wahrscheinlich hat sich der Beruf des Plakatklebers auch ganz schön verändert.
Ist ein Knochenjob auf jeden Fall. Also Respekt an die, die jeden Tag unterwegs sind und unsere 1750 Säulen, die wir in Berlin haben, nicht jeden Tag, aber in einem gewissen Rhythmus immer wieder neu kleben. Bei Wind und Wetter, Minusgraden und so weiter, das ist schon ein krasser Job.
Ja.
Vor allem.
Jetzt, wer vielleicht nicht so tief im Litfaßsäulen-Game drinsteckt, erklär doch mal, du hast schon gesagt, über 1700 Litfaßsäulen. Sind das die Runden, die man so kennt oder sind das welche, die breit verstreut als Plakatwände zu sehen sind?
Also es sind richtig wirklich die uralt klassischen, die man so seit seiner Kindheit kennt, die mit Plakaten und Kleister und Kleber richtig beklebt werden.
Was vielleicht viele gar nicht wissen, dass ja die Litfaßsäule ein Berliner Produkt ist. Die Litfaßsäule ist in Berlin sozusagen, hat ihren Ursprung in Berlin und ich wohne in der Nähe des Litfaßplatz.
Ja, der Ernst Litfaß, 1855, hat der die ins Leben gerufen.
Was war denn da der Hintergrund? War das so zur Ankündigung oder was war damals so die Idee davon?
Also so der Ursprung war darin, dass damals ganz viel irgendwie einfach so rumgeklebt wurde und das einfach unschön aussah und damals auch Graffiti noch nicht ganz so angenommen wurde in Berlin und dann dachte sich der Ernst Litfaß, Mensch, ich muss eine andere Form suchen und hat die Litfaßsäule erfunden und ja, jetzt ist es ein bisschen ordentlicher, dadurch wurde es ein bisschen ordentlicher.
Jetzt haben wir ganz viele Themen schon aufgemacht, die wir, glaube ich, nochmal einzeln abarbeiten müssen. Also du hast gesagt, 1700 Litfaßsäulen. Habt ihr allein in Berlin oder in Berlin und Brandenburg oder deutschlandweit?
Also eigentlich gibt es ja auf der ganzen Welt Litfaßsäulen. Also es ist immer ganz lustig, ich habe so eine Berufskrankheit überall, wo ich bin, in egal welchem Land. Ich gucke immer, ob es irgendwie Außenwerbung allgemein, natürlich auch Litfaßsäulen gibt.
Mhm.
Und eigentlich gibt es die mittlerweile überall. Erfunden wurden sie in Berlin, aber es gibt auch in Polen Litfaßsäulen. Es gibt in anderen Städten. Wir selber als Ilk haben noch zwei andere Standorte, Stuttgart und Düsseldorf. Und ansonsten gibt es andere, die Litfaßsäulen anbieten in den anderen Städten.
Und wie kommt es, dass ihr jetzt 1700 Litfaßsäulen habt und nicht 1000 oder 2500.
Kann jeder sagen, er will eine Litfaßsäule kaufen und dann beklebe ich die oder wie läuft das?
Also das wäre auf jeden Fall cool. Das hat ganz viel so mit der Stadt noch zu tun und es gibt gewisse Ausschreibungsverfahren alle Jahre wieder, wo man sich bewerben kann als Unternehmen, um dann Flächen bewerben zu können, die im öffentlichen Grund stehen. Mhm. Und dazu gibt es ungefähr alle 10 Jahre neue Ausschreibungen und jeder kann da so mitmachen, der da also nicht Lust drauf hat, aber sich das vorstellen könnte auf jeden Fall. Und dann entscheidet sozusagen die Stadt, wer das bekommt.
Und ihr habt das wann bekommen, weißt du das?
Vor ungefähr 5 oder 6 Jahren.
Das heißt, ihr habt das jetzt auch nur noch begrenzt irgendwie für, weiß
richtig,
ich, irgendwie
genau.
5 oder 4 Jahre?
Normalerweise, glaube ich, sind es 10 oder 15 Jahre. Durch Corona haben wir ein bisschen mehr Luft bekommen. Ich will jetzt keine genaue Zahl in den Raum werfen, aber irgendwas mit 2030 oder in der Mitte rum.
Das heißt, ihr habt jetzt quasi die sogenannte Lizenz irgendwie, das bewirtschaften zu dürfen und danach, was passiert danach? Bist du dann arbeitslos?
Nein, ich hoffe ja wohl nicht. also der Grundgedanke ist schon, dadurch, dass wir die Säulen auch gut pflegen und gut instand setzen und auch wirklich viele neue aufgebaut haben, dass wir die natürlich weiterhin behalten dürfen. Also dann gibt es wieder eine Ausschreibung, dann darf wieder jeder mitmachen und wir wollen natürlich die weiterhin betreuen und zum Schluss, ja, ist es ein bisschen Glück und gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
Du hast mir, weil wir kennen uns ja, wir sind ja öfter mal irgendwie auch in Berlin unterwegs, und da hast du mir erzählt, irgendwie, dass ihr gerne mehr Säulen hättet als die 1700. Woran liegt es, dass ihr die nicht habt?
In Berlin ist es schwierig. Also es gibt ja 12 verschiedene Bezirksämter und man muss für jede Säule, die man so neu aufstellen möchte, eine Genehmigung bekommen. Also es wird auch ein Bauantrag und so weiter und so fort gestellt. Und es gibt ein paar Hürden leider. Manche mögen Außenwerbung, manche nicht. Dann ist der Gehweg nicht breit genug, dann muss ein Fahrradweg, da muss genug Platz sein, Fußgänger und so weiter. Dann gibt es Standorte, da stehen auch schon andere Mitbewerber, wo wir dann nicht stehen können, weil es einfach auch zu viel wird in der Stadt und deswegen ist es ja sehr mühsam. Aber theoretisch könnten wir bis zu 2500 Säulen aufbauen eigentlich.
Und habt ihr eine Zielsetzung irgendwie, dass ihr, also baut ihr aus tatsächlich?
Also wir bauen und gießen sogar hier in Berlin.
Was heißt denn gießen?
Also wir haben hier unser Trupp, wo die Säulen richtig gegossen werden hier
aus,
in Berlin.
Aus Beton? Woraus bestehen die denn?
Aus Beton. Okay. Genau.
Jetzt sieht man ja ganz in so einer Großstadt wie Berlin, wir haben schon gesagt, Graffiti ist ein großes Thema, aber man sieht auch öfters mal Plakate, die einfach so wild in der Gegend rumhängen. Darf denn jeder einfach ein Plakat in die Wand kleben?
Also das wäre auf jeden Fall schön, wenn das irgendwie gehen würde, aber es gibt mitunter Flächen, also vor allem auf dem öffentlichen Grund, wo Sachen beklebt werden, die halt nicht von irgendjemandem betrieben werden, also von einem Unternehmen und dann geht das leider in die Richtung, dass es illegal ist. Wir versuchen da ein bisschen Ordnung zu machen und auch die Leute zu sensibilisieren, weil die oft das gar nicht wissen, dass es illegal ist, dass es eigentlich eine verbotene Sache ist. Wir versuchen auch dementsprechend einen gewissen, denen entgegenzukommen, dass wir sagen, wir schnüren euch ein Paket mit dem, was ihr habt, mit dem könnt ihr bei uns legal auf den Säulen hängen. Wir arbeiten da aber auch sehr gemeinschaftlich noch mit den anderen Mitunternehmen, die auch Außenwerbung anbieten, zusammen, dass wir da zusammen irgendwie versuchen, die Stadt ein bisschen sauberer zu machen, weil mitunter sieht das auch nicht schön aus. Dann hängt es rum, liegt es auf dem Boden, das mit dem ganzen Tesafilm und so weiter. Ja.
Ist aber wahrscheinlich ja nicht so einfach, weil, also wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie noch kein Kunde von dir wäre, sondern ein Kulturanbieter und einfach nicht das nötige Geld habe für eine große Kampagne, weil die kostet ja schon noch ein bisschen der Druck und alles, und dann mache ich das halt wild, weil ich das Angebot bekomme, kannst du das ein Stück weit nachvollziehen, dass das... dass man natürlich irgendwie, wenn zwei Anbieter da sind, der eine ist legal, der andere ist, sagt auch, dass er legal ist und man weiß vielleicht, dass er illegal ist.
Also ich kann es verstehen, weil es ist ja auch Berlin und irgendwie hat das ja auch so ein bisschen so einen gewissen Charme, so ein bisschen, Berlin hat viele nicht so schöne Ecken und dann, wenn die Plakate da so ein bisschen glänzen, kann ich das auf jeden Fall verstehen. Wir wollen auch irgendwie niemanden kaputt machen oder sagen, nee, das darfst du nicht und irgendwie böse sein. Wir versuchen halt immer, diejenigen aufzuklären, weil wirklich die meisten wissen es einfach gar nicht und versuchen da irgendwie sensibel an die Sache ranzugehen. Aber natürlich, wenn es da so große Preisunterschiede gibt, dann ist das schwierig. Ich versuche mal so zu erklären, man hängt halt nie da, also man weiß halt nicht, wo man hängt, das wird halt breit gestreut. Also wer weiß, ob man überhaupt richtig seine Zielgruppe erreicht und man weiß auch nie, wie lange man hängt. Weil oft ist es so, dann klebt der eine und dann kommt in 3 Minuten der nächste und klebt es über.
Wie verändert sich denn das Medium Außenwerbung? Also verändern sich Plakate? Ist es überhaupt noch ein Thema? Sagen die Leute, ist alles digital und alle gucken sowieso ständig auf ihr Smartphone und sitzen da und gehen ja auch über die Straße und haben ihr Handy in der Hand und schauen ja auch immer ständig aufs Handy. Deswegen werden ja Ampeln zum Beispiel auch umgebaut, dass oftmals unten jetzt am Straßenrand auch die Ampel leuchtet.
Sind in Berlin gefallen?
In Berlin natürlich noch nicht, aber in anderen Großstädten gibt es das schon. Also es verändert sich ja ganz viel, weil sich ja auch die Leute in der Stadt ändern und vielleicht gar nicht mehr diese Aufmerksamkeit haben.
Auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin nicht gelernt in der Branche, aber es ist schon so, dass ich oft das Argument höre, warum Plakat, digital ist doch viel cooler und hip und so weiter. Aber ich merke immer noch, gerade die Kunst und Kultur, um auf sich aufmerksam zu machen, gerade weil es in Berlin so ein riesengroßes Angebot gibt, die lieben Plakate. Ich selber finde es super, weil die Säule steht 24 Stunden einfach dort an Ort und Stelle und man kann immer wieder raufgucken. Und auch wenn immer alle sagen, irgendwie Papier und Plakat, so das Traditionelle, das geht verloren, ist es immer noch jedes Jahr aufs Neue beliebt und wird benutzt.
Ich weiß ja auch ja nicht, ob das so verloren ist. Ich glaube, das ist einfach eine andere Art der Werbung und hat für mich ja durchaus eine Berechtigung. Und ich jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit laufe, laufe ich an einer Plakatwand vorbei und an sehr, sehr vielen Litfaßsäulen, weil ich laufe 40 Minuten jeden Morgen zur Arbeit. Und ich gucke, klar bin ich auch so ein bisschen in der Bubble mit drinne und da guckt man automatisch, aber ich informiere mich da auch und ich habe mich auch schon erwischt dabei, dass ich an die Säule ran bin, um was zu lesen, weil ich es nicht erkannt habe. War ja, denke ich mal, irgendwie die Uridee und wie ein großes Kompliment denn irgendwie ist. Deswegen, ich finde es eigentlich irgendwie sehr, sehr schön, dass es die noch gibt und würde das noch schöner finden, wenn dort tatsächlich irgendwie der Ursprung, also wenn die Kultur dort wirklich informiert, anstatt wirbt.
Finde ich auch. Also vieles geht auch oft verloren. Ich habe so oft irgendwie ein Konzert auch mal gehabt, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte und dann halt wirklich erst durch Außenwerbung, müssen jetzt auch nicht nur die Litfaßsäulen sein, erst mir bewusst wurde, ach, da ist was in Berlin und da würde ich gerne hingehen und wurde halt nur dadurch. Also weil Internet, alles, das ist alles so schnell und man hat eigentlich für nichts so richtig Zeit und wenn man halt draußen ist, hat man oftmals keine andere Möglichkeit, als sich auch mal umzuschauen und nicht auf sein Handy zu gucken. Aber bevor ich angefangen habe mit dem Job, sind mir die Säulen oder allgemein Außenwerbung auch gar nicht so bewusst gewesen. Also das ist mir erst jetzt so aufgefallen. Das ist ja auch viel, was so unterbewusst arbeitet.
Also du läufst auch durch die Stadt und schaust, welche Kampagnen gibt es, wo gibt es vielleicht neue Flächen. Was ja in den letzten Jahren auch stark gestiegen ist, ist, dass man auch lange so große Häuserfassaden auch
einplakatiert
hat, sagt man das so.
Ja.
Wo dann auch wirklich über Monate oder Jahre, ich weiß, das am Potsdamer Platz noch eine Zeit lang, da war ein ganzes Haus, was über Jahre lang nur durch Außenwerbung dastand und dann erst viele Jahre später gebaut worden ist, weil was wahrscheinlich auch für den Immobilienbesitzer oder den Eigentümer des Grundstückes wahrscheinlich auch ein lukrativer Deal ist. Vielleicht.
Auf jeden Fall, ja. Also auch gerade so an privaten Häusern oder wenn man ein Privatgrundstück hat, kann man auch immer auf die Unternehmen zugehen, die Außenwerbung anbieten. Die freuen sich immer, wenn sie was aufstellen können auf privatem Grund und kann natürlich auch für denjenigen, der das privat anbietet, total interessant sein. Ich finde es halt schön, weil so ein Gerüst einer großen Hausfassade mitten in der Stadt sieht halt einfach nicht so schön aus. Und wenn man da so ein schickes Blow-up, so heißt das in der Fachsprache, wenn man das dahin hängt, dann macht das schon ein großer Eye-Catcher auf jeden Fall. Also da tut sich auch ganz viel irgendwie, dass sich da gerade in der Außenwerbung auch noch so viel tut, nicht nur digital, sondern auch gerade sowas. Ja.
Und dann ist es ja auch nicht nur ein Plakat, sondern dann ist es ja manchmal irgendwie, hat es ja eine ganze Form, dann ist irgendwie das ganze Haus irgendwie, hat dann irgendwie oben einen Henkel oder einen Griff irgendwie und dann ist es die Uber-Tüte und Uber wirbt da.
Genau.
Oder ihr habt ja eure Säulen, bieten sich ja auch an immer für verschiedene Formen der Werbung außerhalb von Plakaten, also dass die ganze Säule quasi mit eine Werbung ist. Hast du da vielleicht mal ein, zwei besondere Beispiele, wie die Säule aussehen könnte?
Also
oder auszusehen hat?
Also ja, es gibt diese Rundumbeklebung. Ich finde das ganz cool. Wir hatten letztens mal eine Intimpflege auf einer Säule und da war dann halt eine Frau dargestellt, die war zensiert und dann war halt die Creme im Vordergrund und das auf der ganzen Säule dreimal. Ich glaube, das war in der Nähe vom Boxhagener Platz, natürlich auch ein beliebter Ort. Ja. Hat auf jeden Fall was ausgemacht und dann gibt's auch noch sowas wie Sonderprojekte, was wir anbieten. Wird derzeit nur in Tempelhof Schöneberg erlaubt an unseren Säulen, aber da kann man richtige Sonderumsetzungen machen. Bedeutet Coca-Cola zum Beispiel hat zum CSD so einen Teppich um die Säule rumgemacht, den konnte man dann so anfassen und dann war ein Coca-Cola-Teppich um die Säule herum während des CSDs. Der hing aber am nächsten Morgen nicht mehr. Den hat dann irgendjemand abgerissen und hat jetzt vielleicht im Keller hängen oder so.
Ja, Sammelobjekt.
Genau.
Und ist jetzt dann morgen oder nächsten Tag irgendwie bei eBay wahrscheinlich versteigert worden für...
Kann gut sein, für viel Geld, ja.
Aber eigentlich ist doch dann auch Außenwerbung oftmals auch eine Stadtverschönerung, finde ich.
Ja.
Also ich finde auch, manchmal gibt ja auch das solche, diese Pylonen, diese werden ja auch mit von Leuten manchmal auch mit so umstrickt. Also es gibt so, Urban Gardening ist ja auch so ein Phänomen, was ja in der Großstadt ja auch eine Großstadt bereichert und schöner gestaltet. Und ich finde auch Außenwerbung auf jeden Fall ein Hingucker. Und ich muss auch sagen, ich habe viele Theater- oder Konzertbesuche erst dadurch gemerkt, was eigentlich alles los ist in der Stadt. Also Richtig. Das Informationsmedium und Träger auf jeden Fall ein wichtiges.
Ja.
Kannst du sagen, was eine Säule ausmacht? Eine gute Säule? Ist es der Standort? Also was macht eine gute Säule aus und was macht ein gutes Plakat aus?
Eine gute Säule macht aus. Also es kommt halt immer drauf an, wen man erreichen möchte. Also manche wollen genau in die Kieze. Das ist auch immer so ein gutes Argument, was ich gebe. Unsere Litfaßsäulen sind die einzigen, die in den Wohnräumen stehen dürfen. Also da steht nichts anderes außer eine Litfaßsäule.
Stimmt.
Genau, also gerade so sehr kiezbezogen und so weiter. Also ich sage immer, es kommt immer drauf an, was der Kunde, was derjenige möchte, was für eine Zielgruppe. Natürlich sind Standorte charmant, Kudamm oder Frankfurter Allee oder am Alex in der Nähe. Es gibt aber auch genau die charmanten Säulen, die halt mitten im Kiez stehen, da wo abends die Leute spazieren gehen oder zum nächsten Späti gehen, die dann auch gut passen. Also da gibt es viele.
Und gibt es irgendwelche Merkmale, was ein Plakat gut?
Plakat. Also man sagt ja eigentlich immer so, keep it short and simple, also besser weniger Text und was auch sehr ausschlaggebendes, Farben. Ich bin immer Fan von Farben. Und dann manchmal geht's auch mit einem kleinen Plakat, dass man sehr stark sichtbar ist.
Aber es kommt doch immer drauf an, wer drumherum ist, ne? Also
ja.
Weil wenn dann alle irgendwie die gleiche knallige Farbe haben und Keep it simple machen irgendwie, dann
das
hat
stimmt.
man da irgendwie einen Buchstabenwirrwarr letztendlich.
Das stimmt, ja.
Muss man natürlich auch immer berücksichtigen.
Ich kenne das auch bei Kampagnen, so eine kleine Anekdote am Rand. Es sollte vor allem immer in Sichtweite des Vorstandes oder des Geschäftsführers hängen. Also auf dem Weg sozusagen zur Arbeit sollte dann so ein Plakat auf jeden Fall immer hängen, dass die Marketingabteilung sieht, die Kampagne wirkt doch auf jeden Fall.
Und das stimmt. Kann ich ja nur bestätigen irgendwie. Also aus eigenen Erfahrungen. Und wir haben ja bald das große Glück selber mit unserem Podcast auf ein paar Litfaßsäulen zu sehen.
Ja.
Sehen zu sein, zu sehen sein. Sehen.
Hängen zu können.
Hängen zu können.
Wir hängen an
durch.
Den Litfaßsäulen. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Und der das Plakat sieht, ist natürlich herzlich eingeladen, uns ein Foto zu schicken oder auch zu teilen. Darüber freuen wir uns auf jeden Fall, weil es ist natürlich nochmal eine ganz, ganz tolle Aufmerksamkeit.
Wir wollen mal ein bisschen zurück zu Berlin oder überhaupt nicht so zurück, sondern überhaupt mal zu Berlin kommen. Du bist ja in Berlin geboren, du bist quasi eine der wenigen Berlinerinnen, die es ja eigentlich überhaupt ja nicht mehr gibt, sagen jedenfalls die ganzen Zugezogenen. Wir kennen natürlich ganz viele von uns, ne? Von unserer Sorte. Was macht für dich Berlin aus? Warum lebst du überhaupt noch in Berlin?
Warum lebe ich in Berlin? Das ist eine gute Frage. Also ich bin hier geboren, ich bin relativ behütet, groß geworden im wunderschönen Charlottenburg-Wilmersdorf-Steglitz, irgendwie alles drei und bin ja dann irgendwie nach Spandau gekommen und jetzt in Kladow, obwohl ich immer gesagt habe, ich will niemals nach Spandau. Was finde ich so schön an Berlin? Dass man irgendwie in Berlin ist, in der Hauptstadt, aber trotzdem irgendwie Dorfcharakter hat. Also auch egal, ob es jetzt Spandau-Kladow ist oder Steglitz-Wilmersdorf, ich habe mich irgendwie immer heimisch gefühlt und in der Umgebung, in der ich so gewohnt habe, kannte ich viele Personen, ich kannte meine Ecken und das fand ich cool. Aber man hat halt auch immer die Möglichkeit, noch in die Stadt shoppen, was zu unternehmen, tolle Locations zu sehen, ne, das richtig Urbane und so weiter. Aber irgendwie trotzdem immer wieder diesen Dorfcharakter. Ich komme immer wieder zurück und habe dann meine Ruhe. Und ich glaube, deswegen bin ich noch nicht weggezogen, weil ich das immer noch habe.
Und wir kommen jetzt zu unseren drei Fragen. Franzi, wie viele Sterne würdest du aktuell Berlin verleihen?
Ich glaube, wenn ich noch in der Hotellerie arbeiten würde, hätte ich weniger Sterne verteilt. Ich glaube, auch durch meinen Job natürlich und auch mein Leben, wie ich es mir aufgebaut habe und weil ich jetzt auch viele Ecken in Berlin kennenlerne, die ich auch noch nicht kannte, obwohl ich geborene Berlinerin bin, würde ich Berlin aktuell 4 Sterne geben.
Von?
Von 5.
Cool. Okay, cool. Und was ist das i-Tüpfelchen? Warum, also Wann kriegen wir den 5?
Naja, es gibt da halt so verschiedene Faktoren, ne? Also das Thema so ein bisschen Sicherheit, gerade auch so Wohnräume und so weiter. Also es sind so ein paar Faktoren, wo ich, wenn ich so in die Zukunft gucke und ich habe 2 kleine Kinder und ich denke viel an die und an deren Zukunft, wo ich so denke, die könnten es schwieriger haben, als ich es vielleicht damals habe. Und deswegen vielleicht fehlt der letzte Stern.
Du hast ja einen polnischen Nachnamen und hast einen polnischen Mann. Gab es mal die Idee, nach Polen zu gehen?
Also die Möglichkeit besteht in der Tat, weil die Eltern von meinem Mann, die leben in so einem ganz, ganz kleinen Dorf in Polen, mitten in Polen. Also da ist auch nichts Schönes eigentlich in der Nähe, aber die haben da 300 Einwohner und ihren eigenen Garten, wo sie alles, wenn sie Suppe kochen, alles angepflanzt haben und frisch rausholen und dann frisch kochen. Also eigentlich cool. Für mich als Berlinerin war das erstmal ein Kulturschock, als ich das erste Mal da war und dachte so, okay, so ein bisschen auf jeden der Steinzeit. Mittlerweile liebe ich das, weil man da wirklich runterkommt und die haben da eine Wohnung, die denen gehört. Dann wurde natürlich schon darüber nachgedacht, nicht da hinzuziehen, aber bis jetzt lockt mich das noch nicht so. Nee, da finde ich Berlin immer noch zu geil.
Im Herzen. Aber ich habe aus Versehen irgendwie eine Zwischenfrage gestellt.
Gar nicht so schlimm, aber du bleibst ja in Berlin, sagen wir erstmal.
Ja.
Und was würdest du tun, wenn du für einen Tag regierende Bürgermeisterin wärst?
Was würde ich machen?
Wenn du sofort loslegen könntest.
Wenn ich sofort loslegen könnte. Kann es auch was Lustiges, was Spaßiges sein?
Alles.
Also vielleicht, also ich würde vielleicht wirklich das mal ausprobieren, also was Spaßiges, vielleicht alle haben an einem Tag frei und können irgendwas richtig Cooles machen. Wenn ich jetzt so in das Nachhaltige gehe, vielleicht wirklich das mal durchsetzen, dass man für einen Tag in der Woche im inneren S-Bahn-Ring Fahrverbot erteilt, also dass wirklich nur noch Bus und so weiter fahren darf, Fahrrad, aber keine Autos.
Und dann würdest du wie zur Arbeit kommen?
Ich würde dann mit Öffentliche fahren, in der Tat. und was würde ich noch machen? Ich würde versuchen, Berlin
repräsentativer zu repräsentieren.
Ja,
oder?
Also mehr Berlin ist geil. Wir müssen wieder mehr das so verteilen in die anderen Städte, Länder, dass die Leute nach Berlin kommen sollen und das versuchen irgendwie vielleicht mit einem gewissen Pool an anderen Menschen zusammen gemeinschaftlich zu verbreiten. Berlin ist geil.
Das hören wir auf jeden Fall öfters.
Das haben wir uns gestern zufällig auch getroffen und waren auf einer Veranstaltung und da kam ja das Thema Berlin-Botschafter.
Ja, richtig.
Genau, was hat mich auch sehr angesprochen, dass wir überhaupt keine Berlin-Botschafter mehr draußen in der Welt haben. Oder zumindest nicht mehr große, bewusste Berlin-Botschafter.
Darf ich fragen, was ihr machen würdet?
Nein.
Ich wäre auch total bei deiner Idee, autofrei innerhalb des S-Bahn-Rings. Das fände ich eine total wichtige und tolle Aktion, weil man hätte einfach so viel schöneren Raum. Oder sonntags einfach, es gab ja mal sonntags Fahrverbot, aber dass man einfach gar nicht Verbot sagt, sondern einfach die Möglichkeit besteht, den Raum ganz anders zu nutzen. Das merkt man ja ganz oft, wenn dann Straßen mal gesperrt sind, wie toll dieser Lebensraum ist und dass man das gut nutzen kann. Also wäre ich total bei dir. Das wäre wahrscheinlich auch, was ich einführen würde. Einen weiteren Feiertag.
Aber wir haben noch die dritte Frage, bevor die Rubrik zerschellt. Hast du ein, du musst die Fragen, die
ja, stelle ich sie gerne. Du bist groß geworden in Wedding, Charlottenburg, kommst beruflich auf hier rum, wohnst jetzt in Klado, aber gibt es einen Ort in Berlin, das so für dich ein Secret Place ist oder ein ganz besonderer Ort ist zum Abschalten, zum Feiern, zum Leben?
Ein besonderer Ort. Ich mag den Zoo gerne. Also wirklich den richtigen
den Zoo,
wo die Tiere sind. Mhm. Da bin ich wirklich gerne. Da habe ich auch bis jetzt jedes Jahr eine Jahreskarte gehabt. Ich bin auch manchmal alleine sogar hingegangen. Ich gehe natürlich auch gerne mit meinen Kindern hin, aber das ist irgendwie so ein Ort. Runterkommen, spazieren, Natur erleben, ein bisschen, da ist es ja auch in der Area total trubelig und irgendwie ist da mittendrin so ein Zoo, finde ich total charmant und wenn man dann mit dem Zoo fertig ist, dann geht man irgendwie noch schick lecker was essen da in der Gegend oder noch was shoppen, vielleicht der Zoologische Garten.
Du hast jetzt schon ein paar Mal irgendwie von deinen Kindern erzählt, findest du Berlin ist eine kinderfreundliche Stadt?
Ich kann es, glaube ich, nicht so richtig beurteilen, weil ich ja gar nicht mehr so richtig im Kern wohne, wie es dort ist. Ich glaube aber so, das, was ich mitbekomme, gerade in den Kiezen, ist, glaube ich, für Kinder sehr schön, weil es ja immer noch auch viele Spielplätze gibt und alles gut zu Fuß zu erreichen ist. Und ich glaube, die Leute sich auch untereinander kennen und treffen. Bei mir in Klado ist es natürlich was ganz anderes, weil da ist einfach, meine Kinder können zu Fuß zur Schule laufen, zum Hort. Die müssen nicht mit einem Bus fahren. Die können zum Edeka um die Ecke und treffen sich halt da und haben ihren Fußballplatz und ihren Spielplatz und ihre Vereine. Also und Klado gehört ja immer noch zu Berlin. Also würde ich von meiner Seite auch sagen, ja, Berlin ist auch sehr kinderfreundlich.
Naja, aber es geht ja um deine Perspektive,
ja.
Irgendwie, wo auch immer
ja.
Du bist. Hätte ja auch sein können, dass du sagst, irgendwie, ja, das ist zwar schön für dich als Elternteil, dass deine Kinder alleine rumlaufen können irgendwie und toben können und da jetzt nicht irgendwie mitten in der Stadt über irgendwelche Ampeln müssen. Aber ist denn das Angebot draußen beispielsweise vielleicht ein bisschen weniger als in der Stadt? Ist es vielleicht sogar besser, weil die sich mit sich selber beschäftigen müssen? Wie ist denn das?
Also ich glaube, dass meine Kinder ganz viel Glück haben, weil in der Schule und auch in dem Verein ganz viel angeboten wird. Also die haben ein richtig großes, breites Maß an sportlichen Aktivitäten oder auch anderen Aktivitäten. Ich weiß nicht, wie das so richtig in der Mitte von Berlin ist, ob es da die Möglichkeit gibt, weil wir auch immer sehr viele freie Plätze haben. Für die Zukunft gesehen, vielleicht, da kriege ich vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich so daran denke, wenn sie dann größer sind und dann in die Stadt reinfahren wollen. Da habe ich dann vielleicht in der Zukunft mal ein bisschen Angst, dass da was passieren könnte. Aber
der Tag oder der Abend wird kommen.
Ja, ja.
Außer man geht ins A10-Center oder so.
Genau.
Ja, das wollen wir mal nicht hoffen. Wir haben noch eine kleine zweite Rubrik, die auch gar keinen Namen hat, immer noch keinen Namen hat.
Die Rubrik ohne Namen.
Möchtest du sie erklären, Felix?
Wir haben die Rubrik, dass jeder Gast ein kleines Geschenk mitbringt und zwar nicht für uns, sondern für den Gast der nächsten Folge. Und so haben wir von der letzten Folge, da war Ute Weiland bei uns vom VBKI und sie hat uns quasi ein Geschenk mitgegeben, ohne zu wissen, wer du heute bist, dass du heute unser Gast bist und das hat Flo jetzt dir mal überreicht und das kannst du einfach mal öffnen und mal erklären
und schreiben,
oder
was
beschreiben,
du,
was da so drin ist.
Ich liebe
genau.
Geschenke.
Dann hoffen wir mal, dass es das richtige Geschenk
also
ist.
Also es ist pink.
Passt ja schon mal.
Passt schon mal zu unserem Podcast, aber zu dir dann auch, oder?
Es ist ein Buch. Ein sehr großes Buch und da steht drauf, wie du erfolgreich wirst, ohne die Gefühle von Männern zu verletzen. Ja. Aha, cool, voll spannend.
Kannst du sogar aufmachen einmal und dann gibt es ja sogar eine...
Für meine Nachfolgerin beim Podcast Berlin erleben. Herzlich, Ute Weiland.
Juhu.
Wunderbar.
Und du hast uns auch ein Geschenk mitgegeben, was wir dann quasi dem nächsten Gast mitgeben, was wir jetzt nicht verraten, was das Geschenk ist und wer der Gast ist. Sonst wäre das ja langweilig.
Top Secret.
Vielleicht nochmal zurück zum, wie sich ein Stadtbild auch verändert und wie sich die Stadt verändert. Wie siehst du das denn... Wenn du in 5 Jahren auf diese Stadt schaust, ist da eine Zunahme? Wie fühlt sich das für dich an?
Auf meinen Job bezogen
ja,
oder allgemein?
Allgemein für Berlin.
Allgemein für Berlin. ich glaube, Berlin versucht gerade ganz viel zu ändern und ich glaube, dass sich da in den nächsten 5 Jahren oder ich hoffe es, dass sich in den nächsten Jahren was tut, auch bezüglich dem Thema Großveranstaltungen und so weiter, dass wir versuchen uns alle vielleicht ein bisschen aufzurappeln, noch ein bisschen mehr Gas zu geben, um dann eventuell in den nächsten 5 Jahren doch noch mehr geben zu können, als wir es schon bisher tun.
Ich habe eine ganz andere Frage und zwar, du hast gesagt, du kommst aus der Hotelbranche.
Ja.
Und man ist ja dann so ein bisschen berufsversaut manchmal und du fährst ja auch gerne mal im Urlaub. Zum einen hast du ein Lieblingshotel in Berlin, wenn du Gäste bekommst, irgendwie, wo würdest du die in Berlin unterbringen? Und was sind denn so die wichtigsten Punkte, wenn du ein Hotel buchst? Worauf achtest du als Insiderin?
oh Gott, was für ein Hotel würde ich empfehlen? Ich habe ja in 2 Hotels gearbeitet hier in Berlin und würde natürlich irgendwie, weil ich die halt auch kenne und die auch einfach wirklich schön finde, auch natürlich empfehlen. Soll ich die Namen
nennen? Magst du verraten,
klar. Ja, also einmal das Scandic am Potsdamer Platz ist eine skandinavische Kette. Die sind sehr auf Nachhaltigkeit bedacht. Die haben sogar oben auf dem Dach Bienen, die den Honig produzieren, der unten im Frühstück angeboten wird. Finde ich ganz cool. Ist ein 4-Sterne-Hotel, aber wirklich sehr modern. Man kann als Mitarbeiter da Jeans tragen, was ich total cool fand, weil ich davor in einem 5-Sterne-Superior-Hotel gearbeitet habe und da musste ich hohe Schuhe und Dutt tragen und Arbeitsuniformen und alles sehr schick und edel. Das heißt mittlerweile Sofitel. Das hat 3-mal den Namen gewechselt.
Schon Namenmarkt.
Nee, das ist in der Augsburger Straße, also in der Nähe vom Zoologischen Garten. Und das ist aber auch ein sehr schönes Hotel, weil die da sehr große Zimmer haben, auch relativ modern und halt wunderschöne Suiten und einen tollen Blick auf den Zoologischen Garten. Also so ein Rundherumblick. Also da kann man in dem Zimmer einmal rundherum so rumlaufen, auch schön. Und was war die zweite Frage?
Wenn du ein Hotel buchst, worauf achtest du? Also geht es denn um die Bewertungen, geht es um die Sauberkeit? Also was ist dir als Insiderin besonders wichtig oder was fällt dir besonders schnell übel auf, wenn du denn da bist?
Ja, also ich bin so ein bisschen altmodisch, mag ich nicht so gerne. Ich mag auch nicht gerne dunkles Holz. Also da gucke ich schon immer, wenn ich mir so Hotels angucke, die Fotos von den Zimmern und so weiter an, weil da fühle ich mich irgendwie nicht wohl. Das ist mir alles zu dunkel. Und also ich mag schon gerne modern und clean. Und ja, natürlich, wenn ich auf ein Zimmer komme, gucke ich schon, dass da keine alten Socken unterm Bett liegen. Dass da jetzt nicht Staub irgendwie auf dem Schreibtisch ist. Und ich mag es auch gerne, wenn ein Hotel daran arbeitet, sich instand zu setzen. Also ne, so ein Duschvorhang, der irgendwie unten schimmelt oder so, hatte ich letztens in einem Hotel, finde ich nicht so toll.
Machst du denn irgendwas? Also gehst du denn dich beschweren?
Ja, ich bin da schon.
Ja?
Ich bin dann so eine, dann gehe ich runter.
Und dann kriegst du ein neues Zimmer oder was passiert? Nein,
oder dann kommt halt der Haustechniker. Ich bin ja auch so allergisch. Ich war letztens in Cottbus in einem Hotel. Und da hatten die noch Federkissen und Federdecken. Und ich bin total allergisch dagegen. Ich kann damit nicht schlafen, aber das ist auch total altmodisch. Also sowas gibt es halt eigentlich gar nicht mehr so in den Hotels.
Aber ist das nicht ein Qualitätsmerkmal früher mal gewesen, dass es toll war? Oder?
Ach so, ja, früher mal. Aber mittlerweile sind die eigentlich wirklich immer alle allergikerfreundlich. Es gibt ja auch jetzt mittlerweile so Imitate. Also die dann, die Kissen fühlen sich an wie Federkissen, sind aber gar keine. Ja, und dann gehe ich schon mal runter. Oder wenn es zu nah am Fahrstuhl ist und dann laut. Aber das sind halt so Sachen, damit sind die Gäste damals zu mir gekommen. Und jetzt ist es vielleicht auch so ein bisschen, jetzt spiele ich das mal aus, dass ich auf der anderen Seite sitze.
Und du triffst wahrscheinlich den richtigen Ton ja auch. Dann
natürlich.
Kannst du dich
ja reinversetzen. Ja, ja. Aber manchmal steht man auch einfach drüber.
Und vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Was ist aus dem Bauch raus das Geilste an Berlin?
Was ist aus dem Bauch raus das Geilste in Berlin? Oh Gott, ich glaube... An oder in Berlin?
Wie du
beides.
Möchtest.
Ich glaube, weil ich so furchtbar gerne esse, die Restaurants.
Ah ja.
Ich glaube, das
Hast du da einen besonderen Vorliebe?
Ich war letztens in einem Restaurant, was ich wirklich überragend fand vom Essen. Das war das Stick-in-Sushi-Restaurant gegenüber vom Wintergarten. Das war sehr toll.
Das ist wirklich
toll.
Das
mag ich.
Der Wintergarten ist übrigens ein Varieté in Berlin. Ein sehr schönes. liebst du die Vielfalt oder liebst du die Qualität oder die Menge?
Ich glaube, Ja, naja, also zum Schluss ist es immer so ein Zusammenspiel aus allem. Aber ich finde es spannend, dass wenn man in ein veganes Restaurant geht und eigentlich kein Veganer ist und das einfach mal ausprobiert, dass es trotzdem so mega lecker ist. Also ich glaube, vor allem die Vielfalt, das ist das, was es ausmacht. Ich esse auch unheimlich gerne Döner. Und egal, wo ich in Berlin, an welchen Ecken ich bin, ich finde irgendwie immer einen richtig guten Döner und würde sogar, obwohl ich in Klado lebe, extra in die Schönhauser Allee fahren, um da den richtig guten Gemüse-Kebab mir zu holen.
Tatsächlich.
Vielleicht sollten wir auch uns jetzt gleich noch einen Gemüse-Kebab holen.
Das können wir machen. Oder eine Currywurst.
Oder eine Currywurst hier um die Ecke. Mal schauen.
Currywurst ist gar nicht so mein Ding. Also nicht? Manchmal ja, aber...
Also ich wäre jetzt auch eher bei Currywurst als bei Döner. Ich muss sagen, dass ich seit durch 15 Jahren keinen Döner mehr gegessen habe.
Oh. Na, wir gehen einfach mal raus, gucken, was uns auf dem Weg zu der nächsten Litfaßsäule begegnet. Genau. Und dann holen wir uns einen Döner oder eine Curry.
Franzi, schön, dass du bei uns warst. Ja, danke. Vielleicht kommst du mal wieder. Dank. Und ja, dann auf bald. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Dankeschön, bis dann.
Tschüss.